Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Unter anderen Umständen. Das ist Folge Nummer 16 und heute spreche ich mit Laura Dornheim über die Paragraphen 218 und 219 des Strafgesetzbuches. Für die Leute, denen das jetzt erstmal überhaupt gar nichts sagt, es geht hierbei um Schwangerschaftsabbrüche. Laura Dornheim wird aus sehr persönlicher Perspektive darüber berichten und aufklären, aber auch gleichzeitig klar machen, dass so persönlich Schwangerschaftsabbrüche sind, sie eben die Regulierung derer der patriarchalen Logik entspricht und sich darin ein strukturelles Problem verdeutlicht.
Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
Also erstmal, Laura, wir sagen du.
Auf jeden Fall.
Gut. Nochmal vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Super gerne.
Du hast vor, heute über sehr persönliche Dinge zu sprechen, habe ich gehört, hast du mit mir vorher besprochen.
Ja und nein, weil es gibt kaum ein Thema, wo das Private so politisch ist, wie wenn es um das Beenden einer ungewollten Schwangerschaft geht. Und ich sage immer, ich kann mir deutlich Besseres vorstellen, als immer und immer wieder über meinen eigenen Schwangerschaftsabbruch zu sprechen. Aber solange das Thema in Deutschland rechtlich so prekär und so brutal eigentlich geregelt ist, muss ich das aus Notwehr tun, um das zu thematisieren. Und ich tue das auch aus Solidarität und anstelle von ganz, ganz vielen Menschen, die einen Abbruch hinter sich haben und die eben sagen, sie können aus vielen Gründen nicht drüber sprechen, weil es eben immer noch ein Tabu ist, weil ihnen teilweise Konsequenzen auch am Arbeitsplatz drohen, weil sie in der Familie mit Anfeindungen zu rechnen hätten oder mit Verurteilungen. Genau, deswegen rede ich solange ich muss, sehr gerne darüber.
Ich verstehe die Problematik absolut. Ich sage das bei meinen Vorträgen auch immer, dass ich lieber in einer Welt leben würde, in der ich nicht mehr über Queerfeindlichkeit, über Transfeindlichkeit und Homofeindlichkeit aufklären müsste. Aber wir müssen es leider weiterhin tun. Das heißt, wenn du, ich hatte es vorher schon mit dir besprochen, ich möchte jetzt am allerliebsten gerne möglichst wenig hierbei vorgeben und dir den Raum geben, dir den Raum bieten, um darüber zu sprechen.
Ja, total gerne. Also der Stern hat dieses leider ikonische Cover letztes Jahr wiederholt und dieses Statement, dieses Bekenntnis, ich habe abgetrieben, hat kaum an Sprengkraft verloren in diesen 50 Jahren. Die rechtliche Lage hat sich minimal verbessert. Für Frauen, die in der DDR gelebt haben, hat sie sich drastisch verschlechtert. Da sagen viele, dass das für sie wie ein Rückschritt ins Mittelalter anfühlt. Aber es ist immer noch ein Satz, der erstmal bei den meisten Leuten eher Sprachlosigkeit auslöst. Sehr viel Betreten, Betroffenheit und natürlich auch ganz viel Backlash im Sinne von Mörderin und du hast dein Kind umgebracht und also ich kriege teilweise auch auf Social Media, weil ich mich eben sehr offen dazu positioniere, Sachen zu hören von wegen ob man mir nicht eigentlich auch das Erziehungsrecht für meine beiden Kinder wegnehmen sollte, im Wissen, dass ich ein Kind getötet hätte, was einfach so, da bin ich ganz froh, dass da es Baby Steps gibt auf der rechtlichen Seite. Vor wenigen Tagen wurde ein Typ verurteilt für den verbalen Angriff auf die Ärztin Christina Hähnel, der eben auch gesagt hat, Abtreibung ist Mord, sie sei eine Mörderin und das wurde als Beleidigung verurteilt. Abtreibung ist kein Mord, Abtreibung ist auch keine Tötung. Eine Schwangerschaft zu beenden ist Selbstbestimmung der Person, die schwanger ist und nichts anderes. Und niemand anders sollte darüber mitreden. Und wer Abtreibung verbieten will, führt de facto einen Austragungszwang ein. Und alle, die schon mal schwanger waren oder schwangere Menschen während dieser Schwangerschaft begleitet gelebt haben, wissen, dass das echt alles andere als nur Zuckerschlecken ist. Ja, das ist ein massiver Eingriff in die eigene Selbstbestimmung ganz allgemein, in den eigenen Körper, in die Psyche, in die Gesundheit. Das ist anstrengend genug, wenn man das Kind wirklich haben will, wenn man sich darauf freut. Das gegen den Willen tun zu müssen, ist barbarisch und brutal. Dazu kommt ja auch, und das finde ich immer das Perfide dieser selbsternannten Lebensschützer, denen es ja wirklich nur um das Ungeborene und eigentlich meistens auch nur um das ungeborene weiße Leben geht, ist, dass Kinder ja dann als Strafe betrachtet werden. Also in deren Köpfen kommen Abtreibungen sowieso nur bei irgendwie 17-Jährigen, die zu doof zum Verhüten waren, vor. Und das muss ich mir auch ganz oft anhören, wer Sex hat, muss auch mit den Konsequenzen leben. Und das ist für mich auch echt immer so ein, ich möchte doch wirklich keinem Kind dieser Welt wünschen, dass es aus Strafe zur Welt kommt und dass es von jemandem geboren werden muss, der es das nicht möchte, der es vielleicht einfach auch dann nicht so lieben und so willkommen heißen kann, wie das jedes Kind verdient hat. Das ist so für mich so was mich so an diesem Thema hält, weil es einfach so ein wahnsinniges Unrecht ist, das da in Deutschland auch immer noch herrscht und auch diese in Anführungsstrichen Argumentation derer, die Abtreibungen weiter kriminalisieren wollen oder komplett unmöglich machen wollen. Für mich persönlich, ich hatte wirklich sehr viel Glück in Anführungsstrichen mit meiner ersten Schwangerschaft. Ich war davor schon feministisch sehr aktiv, das heißt, mir war das Thema von der Präsenz und in den Grundzügen, was dann so passiert und was man machen muss, irgendwie bekannt. Ich lebe in Berlin, wo es ausreichend seriöse Beratungsstellen gibt und auch ausreichend Praxen, die Abbrüche vornehmen. Anders als zum Beispiel in Niederbayern, wo man irgendwie bis zu 200 Kilometer fahren muss oder irgendwie auch in Niedersachsen oder auf dem Land. Und ich war eben in dieser Thematik aufgeklärt. Das heißt, ich bin nicht erstmal online gegangen und dann sind nämlich da dank SEO mittlerweile die ersten Links zu ganz vielen Suchanfragen rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch von eben Organisationen, die dann Schwangere krass manipulieren und eben davon abhalten wollen, sich gegebenenfalls für einen Abbruch zu entscheiden. Ich bin total aus allen Wolken gefahren, als ich damals von meiner Schwangerschaft erfahren habe. Ich bin zu einer neuen Gynäkologin, weil irgendwie ich noch irgendwie keine gute gefunden hatte in Berlin. Und bin eigentlich hin, weil meine Regel mal wieder super unregelmäßig war. Und ich dachte, ja, lass ich es mal wieder angucken. Ist ja irgendwie jetzt schon wieder sehr lange. Die hat einen Ultraschall gemacht, guckt auf diesen Ultraschall und sagt, ja, sieht so aus, als würden sie bald ihre Tage kriegen. Dann gehe ich wieder ins Wartezimmer und irgendwie ist es noch, irgendwie noch eine Urinprobe. Und und dann ruft die mich gefühlt eine halbe Ewigkeit später wieder rein. Und ich dachte schon, ui. Und ich habe einen totalen Blackout. Ich weiß nicht mehr, was und wie die mir gesagt hat. Ich weiß noch, dann stand ich irgendwie da wieder am Tresen und dann meinte so eine Arzthelferin, ja, dann machen wir zunächst einen Termin für den Mutterpass ausstellen. Ich so, wow. Das war wirklich so krasses, in welchem Film bin ich hier gerade gelandet? Was ist passiert? So wirklich Fehler in der Matrix, ja. Und ja, ich bin jemand, ich mache sehr gerne Pläne, ja, und habe sehr gerne irgendwie Kontrolle über das, was in meinem Leben so passiert und was ich wann mache und überhaupt. Und ich war da auch noch ganz, ganz frisch mit meinem damaligen Freund zusammen. Ich war irgendwie zwischen zwei Jobs, es war irgendwie alles, was ich dachte, wahrscheinlich selbst wenn irgendwie alles andere perfekt gewesen wäre, hätte ich mir trotzdem gedacht, so was passiert hier gerade? Das war nicht der Plan. Das ist ja schon eine größere Überraschung. Ich habe mich dann erstmal so im Schock mit einer Freundin zum Kaffee getroffen, die ich glaube, ich hätte niemanden besseren finden können. Die ist ein bisschen älter als ich und ist in Ostberlin aufgewachsen und die meinte, ist doch super und ich werde deine Ersatzoma. Und wenn du es nicht willst, komme ich mit zum Arzt. Also es war so gefühlt so in einem Atemzug wirklich so, wie du entscheidest, ist okay und ich bin für dich da. Und die hatte damals auch schon selber ein Kind und hatte aber auch eben in in Ost-Berlin auch zwei Abbrüche gemacht. Das hat mich erstmal wieder so ein bisschen geerdet. Und dann ist aber trotzdem war es erstmal eine Woche Achterbahnfahrt. Und ich war auch schon irgendwie Anfang 30. Ich war jetzt so rein objektiv betrachtet, hätte ich gut ein Kind kriegen können, ja. Aber es war nicht mein Plan. Und ich habe irgendwie hin und her überlegt und mich dann letzten Endes tatsächlich auch mit meiner Mama beraten, die mich ganz, ganz früh gekriegt hat. Und als ich sie angerufen habe, war ich mir ziemlich sicher, dass sie sagt, na komm, wir kriegen das hin. Und sie kennt mich aber besser und hat lange gesprochen, aber so die Quintessenz war, weißt du, wenn du weißt, dass es zum anderen Zeitpunkt in deinem Leben bessere Rahmenbedingungen gibt, ein Kind zu kriegen, dann hast du auch eine Verantwortung dem Kind gegenüber. Und damit war es für mich so klar. Genau, aber wenn man dann selber sowas klar ist, das reicht ja nicht, weil es ist ja ein Frauenhirn und du bist in einer Ausnahmesituation. Deswegen sagt das Gesetz, du musst dich extern beraten lassen und dann musst du auch noch 3 Tage lang darüber nachdenken. So ein bisschen so wie irgendwie nachsitzen, weiß ich nicht. Dann musst du irgendwie auf so Listen, die du irgendwo unter der Hand kriegst, weil das Informieren darüber immer noch verboten ist, hoffen, dass du eine gute Ärztin, einen guten Arzt findest, dass du das irgendwie bezahlen kannst oder bezahlt kriegst. Du begehst eine Straftat, das ist so. Und das kriegt man schon auch gut suggeriert durch diesen ganzen Prozess. Aber dann, ich hatte auch da das Riesenglück, eine ganz tolle Praxis zu finden, die mir einen medikamentösen Abbruch ermöglicht haben, was in Deutschland relativ selten ist, obwohl das eigentlich die viel minimalinvasivere Methode ist. Und habe in der Praxis die erste Tablette genommen, habe dann 2 Tage später zu Hause das zweite Medikament eingeführt und dann darauf gewartet, dass die Blutung eingesetzt. Die war bei mir wie eine starke Regelblutung. Und dann war ich nicht mehr schwanger und dann damit war es für mich eigentlich auch gut. Wenn es eben nicht ein Thema ist, das mich politisch wirklich immer noch so rasend macht, hätte ich wahrscheinlich nie wieder darüber nachgedacht. Ja? Also es war für mich alles andere als ein traumatisierendes Erlebnis. Es war nichts, was langwierige Konsequenzen hat. Es war absolut nichts, was in irgendeiner Art und Weise Auswirkungen auf meine späteren Schwangerschaften hatte. Der Teil, der mich tatsächlich immer noch am allermeisten auf die Palme bringt, ist 219 ohne A, in der, und ich lese so den Halbsatz vor, der drin steht, dass nach der Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen kann, wenn der Frau durch das Austragen des Kindes eine Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. In unseren Gesetzen wird davon ausgegangen, dass Frauen sich zu opfern haben. Und wenn ich mir dann angucke, unser Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann stehe ich einfach nur da und denke mir, was denn jetzt? Weil beides zusammen geht nicht.
Also bis dahin ist Aufopferung ist im rechtlichen Rahmen, ist erlaubt, ist gefordert.
Ja, ist die Pflicht einer guten deutschen Mutter, weißt du?
Ja, nee, das kenne ich. Du hast gesagt, in deinem Fall hast du jetzt sehr viel, das ist das Schlimme, dass du von Glück sprechen musst, dass du sehr viel Glück gehabt hast mit seriösen Beratungsstellen. Hast du Expertise, hast du Erfahrungen damit gemacht, hast du davon eben gehört von anderen Personen, dass ihnen halt auch wirklich... dass sie wirklich schon in Richtung Manipulation mit ihnen umgegangen wurde, dass da jetzt wirklich was Schlimmes ist, was sie da vorhaben, dass sie dann dazu gedrängt wurden. Also ich meine, es ist ja so, so steht es ja auch im Gesetz drin, dass alles daran gesetzt werden soll, um die Schwangere davon zu überzeugen, die Schwangerschaft, das Kind auszutragen, die Schwangerschaft beizubehalten, das Kind auszutragen.
Ja, auch da sind die Gesetze tatsächlich krass widersprüchlich und steht einfach so da, weil im einen Gesetz steht, die Beratung soll das Ziel haben, die Frau von der Fortsetzung der Schwangerschaft zu überzeugen. Dann gibt's das Schwangerschaftskonfliktgesetz, das genau diese ganzen Beratungen regelt. Da steht, die Beratung muss ergebnisoffen erfolgen. Ich auch denke so, ja, das ist auch wieder so ein, es ist ja, wie diese Schizophrenie da reinkommt ins Gesetz, weiß man nicht. Ja, also ich meine, es gibt ja auch mittlerweile schon sehr viel Recherchen von BuzzFeed und Co., die eben systematisch belegen, wie diese unseriösen Beratungsstellen arbeiten, dass die wirklich dann Leute auch gegen deren Willen mit Anrufen, mit Nachrichten bombardieren, in Bilder schicken, wie angeblich das Baby jetzt aussieht. Das ist genauso wie diese gefotoshoppten Embryos oder diese kleinen Plastikdinger, die wir verschicken, die einfach nichts mit einem Fötus irgendwie in der 9. bis 12. Woche gemeinsam haben. Ich weiß tatsächlich auch aus Erzählungen von Freundinnen, die eben dann eben auch mit B drüber gesprochen haben, so Sachen, dass ja, dass sie dann bei der Voruntersuchung sind und dann dreht die Gynäkologin den Ultraschall um, obwohl sie weiß, dass diese Patientin eben kein Kind möchte und sagt, ach guck mal, sieht ja schon aus wie ein süßes kleines Gummibärchen. So Sachen, das ist einfach, ja genau, es darf eigentlich nicht Glückssache sein, in dieser Situation eine gute medizinische Behandlung zu bekommen. Aber es ist aktuell so.
Ja, allein, aber gut, das haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen, allein die Tatsache, dass es weiterhin ein Strafgesetzparagraf ist, aber die Praxis davon, es ist mir jetzt einfach so wichtig, diesen Raum hier anzubieten, wie es in der Praxis ausschaut. Ich glaube, das ist vielen Menschen tatsächlich einfach nicht bewusst. Ich will auf keinen Fall anfangen mit, ja, wenn das mehr Leute wüssten, wäre das ja klarer. Also es ist erstmal wichtig, dass es mehr Leute darüber Bescheid wissen, wie die Praxis davon aussieht und wie der rechtliche Rahmen zu Schwangerschaftsabbrüchen ist.
Aber es ist so. Also die meisten Menschen in Deutschland denken, dass Schwangerschaftsabbrüche hier ja legal wären, weil sie grundsätzlich wissen, dass sie möglich sind. Dass es eine Straftat ist, und das ist, also das muss man sich echt auch immer mal wieder vor Augen führen, Paragraph 212 StGB regelt Totschlag und 220, glaube ich, ist dann, oder nee, 224 ist irgendwie fahrlässige Tötung. Also in diesem Rahmen sind wir, ja.
Ich habe es beim Nachlesen ja auch nochmal erst tatsächlich gesehen, dass in dem 218er ja auch entsprechend geregelt ist, dass hier das dass unter dem Schwangerschaftsabbruch ja auch wirklich körperliche Gewalteinwirkung oder wirklich angewendete Gewalt da drin ja auch mit separat nochmal geregelt ist, dass das ja dafür drin vorgekommen ist. Aber das in Zusammenhang mit dem medizinischen Eingriff.
Ja, das hat ja nichts miteinander zu tun. Ein selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch ist ein Eingriff in meinen Körper. Kein Arzt darf dich gegen deinen Willen aufschlitzen, um den Blindarm zu operieren. Ja, also außer bist im Notfall bist schon bewusstlos. Aber für medizinische Eingriffe muss es immer eine Einwilligung geben. Und das ein Abbruch gegen deinen Willen ist schwere Körperverletzung. Die ist auch so schon im Gesetz geregelt. Oder man könnte, wenn man es unbedingt will, dafür nochmal einen extra Paragraphen machen. Dafür muss man nicht Schwangerschaftsabbrüche komplett pauschal illegalisieren.
Vielen Dank an dich, Laura, für deine Zeit und deine wertvollen Informationen und deine Aufklärungsarbeit zu diesem gewichtigen Thema. Ja, das war unter anderen Umständen die Sonderepisode Nummer 16. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert unseren Podcast bei Spotify, bei Apple Music oder eben direkt auf der Homepage von ND. Und hiermit möchte ich auch noch auf das weitere Podcast-Programm von ND verweisen. Das ist sehr zahlreich, sehr vielschichtig. Schaut und hört auch bitte dort rein. Mein Name ist Felicia Ewert und bis zum nächsten Mal. Ciao!